Willkommen zurück zu Das Jahr meines Lebens und dem zweiten Teil über das Jahr 2002. Wo waren wir stehen geblieben? Fanny und ich treffen nach Monaten der Funkstille wieder aufeinander. Anlass ist Miltons Geburtstagsparty. Wir gehen spazieren, gestehen uns ein, dass wir uns ganz schön vermissen und küssen uns. Wie ging es damals also weiter? Nun, am Abend der Party passiert nichts mehr zwischen Fanny und mir, außer dieser eine Kuss. Wir sind allerdings beide überrascht von diesem plötzlichen Gefühlsüberschwang. Fanny hatte nicht vorgehabt, mich zu küssen und ich hatte vorgehabt, sie links liegen zu lassen. Doch dann ist alles anders gekommen. Wir gehen also zu den anderen in den Garten zurück und mischen uns unter die Leute. Wir halten jetzt nicht Händchen oder so, aber wir suchen doch schon unsere Nähe. Wir quatschen, lachen, trinken, machen Musik, essen verkohlte Marshmallows, das Übliche halt. Am Ende der Nacht gehen wir getrennt nach Hause, nicht aber ohne uns für den nächsten Tag zu verabreden. Es gibt Redebedarf, finden wir beide. Ich weiß dann noch, wie ich am folgenden Morgen in die Küche zum Frühstück komme und mir meine Mutter sofort ansieht, dass irgendetwas passiert ist. Also erzähle ich ihr vom Abend und von Fanny und dass ich überlege, ob ich vielleicht wieder mit ihr zusammenkommen sollte. Mein Vater und Toni halten sich aus diesem Gespräch raus. Ich glaube, sie verlassen sogar die Küche, weil wir fertig sind mit Frühstücken, während ich mit meiner Mutter noch da sitze und lang und breit nun nicht diskutiere, aber das für und wider abklopfe, ob es Sinn macht, ein zweites Mal mit jemandem zusammen zu sein. Wenn es um Liebe und Frauen und alles Emotionale geht, ist meine Mutter in dieser Zeit meine Ansprechpartnerin. In der Fanny-Frage ist sie skeptisch. Sie meint, ich solle nichts überstürzen, meint, ich solle mich daran erinnern, wie traurig ich nach der Trennung war und wie sehr ich doch am Boden zerstört war, als sie mit mir Schluss gemacht hat. Und dass ich doch jetzt endlich in den letzten Wochen wieder mehr Energie hätte und mich nicht mehr so hängen lasse, was sie schön findet. Und ausgerechnet jetzt ist da also wieder Fanny. Sie hat ja recht, mit allem. Und doch ist Fanny eben Fanny, meine erste große Liebe. Ich treffe mich dann nachmittags mit ihr zum Spazierengehen und wir reden über alles, was in der Beziehung zwischen uns damals aus ihrer Sicht schiefgelaufen ist, wann sie aufgehört hat, mich zu lieben, was sie an Hackfresse toll gefunden hat, ob sie noch Gefühle für mich hat nach dem Kuss gestern Abend und so weiter und so fort. Es ist ein anstrengendes Gespräch, bei dem mir das passiert, was mir danach immer wieder passieren sollte. Ich verliere total aus den Augen, was ich eigentlich will. Ich verdränge, wie es mir in der vorherigen Beziehung mit ihr ging. Ob es Dinge gab, die ich vielleicht nicht so toll fand und die man jetzt, da wir beide überlegen, ob wir es erneut miteinander versuchen, ausdiskutieren könnte. Natürlich war Fanny nicht perfekt, auch wenn ich sie immer auf ein Podest gehoben habe, als wir noch zusammen waren. Niemand ist perfekt, aber damals denke ich, wenn das Ganze noch einmal funktionieren soll, muss vor allem ich mich am Riemen reißen und der perfekte Boyfriend sein. Ich will das machen, was ich nicht tun soll. Ich will es überstürzen. Ja, ich will mich in die zweite Beziehung mit Fanny stürzen, die dann nochmal 3 Jahre lang halten wird. Interessanterweise aber habe ich aus jenen 3 Jahren viel weniger Erinnerungen abgespeichert als aus der ersten Beziehung mit ihr. Selbst die Beschreibung von Miltons Geburtstagsparty aus Teil 1, was wir da gemacht haben und wie krampfig es war, all das habe ich mir größtenteils zusammengereimt, denn sicher weiß ich in Wirklichkeit nur noch, dass ich damals von Milton erfahren habe, dass mit Hackfresse Schluss ist und dass Fanny und ich während der Geburtstagsparty spazieren waren und wir uns unter Tränen beieinander entschuldigt und uns dann geküsst haben. Dagegen ist alles zu 95% wahr, was ich über das Zusammenkommen mit ihr in der 1999er Folge erzählt habe. Im Nachhinein gibt mir das zu denken. Und ich glaube heute, dass sie damals ein Fehler war, diese zweite Beziehung mit Fanny. Da haben sich ungute Muster in mir verfestigt. Dieses Unterwürfige, dieses Bitte hab mich lieb, dieses Lass mich dein Freund sein, ich strenge mich auch an, perfekt zu sein. Diese völlig beknackte und absolut unbegründete Angst, ansonsten für immer allein bleiben zu müssen. Mit 18 Jahren wohlgemerkt. Aus heutiger Sicht wird mir so vieles so klar. Nun ja. Wie gesagt, der Spaziergang damals endet damit, dass wir beschließen, wieder ein Paar zu sein. Immerhin aber fordere ich ein, dass wir erstmal nicht miteinander schlafen, sondern uns erst wieder aneinander gewöhnen. Dieses schöne, vertraute Wiederentdecken, bevor wir uns voreinander nackig machen. So ungefähr begründe ich das und Fanny ist zwar erst verwundert, stimmt mir aber zu. Und hier bin ich schon das erste Mal in unserer neuen Beziehung nicht wirklich ehrlich. Eigentlich hätte ich sagen müssen, weißt du, Fanny, ich habe ja eine blühende Fantasie. Und wenn ich dich anschaue, sehe ich immer wieder vor meinem geistigen Auge, wie du mit Hackfresse vögelst. Ich finde das scheiße, weil ich dich sehr mag. Aber solange mir diese Bilder nicht aus dem Kopf gehen, so lange möchte ich nicht mit dir schlafen. Das wäre ehrlicher gewesen. Aber hätte ich diese Gedanken laut ausgesprochen, wäre uns beiden vielleicht klar geworden, dass wir nicht noch einmal zusammenkommen sollten. Ein, zwei Wochen, nachdem wir wieder ein Paar sind, erlebe ich diesen absurden Orgienabend mit Jennifer, Christopher und Silvia. Meine Konsequenz aus diesem einmaligen Erlebnis: Ich versteife mich in dem Gedanken, dass ich ein schlechter Beziehungspartner bin und deshalb noch ganz viel an mir arbeiten muss. In aller Stille natürlich, denn ich kann Fanny ja nicht sagen, dass ich fremdgegangen bin, während ich ihr den Sexlosen vorspiele. Ich will also ein besserer Mensch werden und wundere mich trotzdem nicht darüber, dass ich in den folgenden Wochen, Monaten und ja auch Jahren eigentlich immer wieder nach links und rechts schaue, mit fremden Mädels flirte, Mädels, die mir Liebesbriefe schreiben, Mädels, denen ich Lieder widme, Mädels, die mir zu verstehen geben, dass sie Bock auf mich haben, die ich dann aber am ausgestreckten Arm verhungern lasse, weil ich ja ebenso eigentlich nie wieder fremdgehen will, weil ich ja der Meinung bin, dass meine Zukunft bei Fanny liegt und dass ich der letzte Abschaum wäre, wenn ich Fanny für eine andere verlassen würde. Gleichzeitig sind aber auch alle Ich liebe dichs wahr, die ich Fanny sage. Alle Liebeslieder, die ich ihr schreibe, sind ernst gemeint. Und die Sehnsucht, die ich verspüre, wenn wir uns tagelang nicht sehen, die brennt lichterloh. Aber anstatt diese Dissonanzen zu ergründen, kasteie ich mich selbst und verdränge mein beziehungsschädliches Verhalten. Ich, alter Schisser. Tja, und eine Woche nach dem Vierer verführe ich Fanny, teils aus schlechtem Gewissen, teils weil ich mir einrede, dass genau das der erste Schritt auf meinem langen Weg der Vergebung ist. Ich weiß, aufgeschrieben und laut ausgesprochen klingt das alles hier so fucking konfus. Aber so war es damals wirklich. Ich war ein wandelnder Widerspruch auf zwei Beinen. Ein Wunder auch, dass ich bei all dem Gefühlsdrama Zeit für die Schule und fürs Abi hatte. Aber irgendwie habe ich immerhin in diesem Bereich konsequent gehandelt. Ich wollte der Schüler mit dem besten Abitur sein. Warum? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal an anderer Stelle erzählt habe, aber ich hatte damals Beef mit dem Direktor. Irgendwas war in der 12. oder 13. Klasse vorgefallen. Ich erinnere mich leider nicht mehr so genau, aber irgendein Missverständnis war das eigentlich, das dann in einen handfesten Streit ausgeartet ist, bei dem ich mich aber am Ende, anders als später mit dem Uni-Professor Schmidt, nicht entschuldigt habe. So blieb dieser Ärger irgendwie unaufgelöst im Raum stehen und immer wenn der Direktor und ich aufeinander getroffen sind, war die Atmosphäre vergiftet. Deshalb wollte ich am Ende meiner Schulzeit diese Genugtuung verspüren, dass er mir bei der Zeugnisübergabe vor allen Leuten gratulieren muss, dass er für mich, wie es sich für den besten Schüler gehört, lobpreisende Worte finden muss. Nun ja, aus heutiger Sicht ist mir das natürlich peinlich, aber damals hat mir das geholfen, fokussiert zu bleiben, denn im Mai ging wirklich alles Schlag auf Schlag. Am 8. war Zensurenschluss, eine Woche später am 14. der letzte offizielle Schultag und am Tag darauf begannen die Abiturprüfungen. Am 23. Mai habe ich Biologie geschrieben, am 25. Deutsch und am 29. Mai Politik. Dann gab es zwei Wochen Pause und ich habe am 14. Juni meine mündliche Prüfung in Musik abgelegt. Deutsch, Bio, Politik und Musik. Ich finde, das ist eine gute Mischung für so ein Abitur. Da ist von allem was dabei. Eine Sprache, was Naturwissenschaftliches, was Soziales und was Künstlerisches. Ich frage mich natürlich heute, wie wir das damals bei den schriftlichen Prüfungen geschafft haben, 5 Stunden lang da zu sitzen und in Deutsch und Politik seitenlange handschriftliche Textanalysen zu Papier zu bringen. oder das Wissen aus 2 Jahren Biologieunterricht auf Knopfdruck abzurufen und das alles dann auch wieder 5 Stunden lang handschriftlich niederzuschreiben. Heute würde mir ja schon nach einer Viertelstunde die Hand abfallen. Nur Musik mündlich, das war easy. Da ging es einerseits um Barockmusik und andererseits um die unterschiedlichen Stilrichtungen der karibischen Musik. Ich erinnere mich noch daran, wie ich der Erdkundelehrerin den Unterschied zwischen Merengue, Salsa und Calypso vorgeklatscht und vorgetanzt habe. Wie ich in glühenden Farben von Bob Marley und Desmond Dekker erzählt habe. Ja, ja, der Erdkundelehrerin. Was hatte die eigentlich damals dort zu suchen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Vielleicht sollte sie den Zweitprüfer vertreten, der krank war, und weil es für so ein Nischenfach wie Musik nicht so viele Vertretungsmöglichkeiten gab, musste halt die fachfremde Erdkundelehrerin dran glauben. Oder es war damals so Usus, dass es einen Erstprüfer und einen Zweitprüfer gab, natürlich auch die weiblichen Varianten davon, die beide fürs Fachliche zuständig waren und dann noch eine dritte, fachfremde Lehrkraft, die nur dafür da war, zu überprüfen, ob hier auch alles mit rechten Dingen zugeht und die Musiknerds nicht miteinander rummauscheln. Wie gesagt, hier lässt mich mein Gedächtnis im Stich, aber dass ausgerechnet die Erdkundelehrerin, vor der ich damals in der 8. Klasse noch Angst gehabt hatte, weil sie nie gelächelt hat und ultra streng war, dass diese Lehrerin nun hier vor mir saß, um mir 20 Minuten lang beim Rumnörden über Musik zuzuhören, empfand ich als Glücksfall. Denn sie wurde mein Publikum. Ich dachte mir nämlich, wenn ich ihr verklickern kann, wie cool der ganze Musikkram ist, den ich in den letzten 2 Jahren gelernt habe, dann würde das auch mein Musiklehrer honorieren, der mich eh mochte. Und so kam es dann. Die Erdkundelehrerin, wie gesagt, eher ein alter, harter Knochen, schenkte mir ihr seltenes Lächeln und die Musiklehrer einigten sich auf 14 Punkte. Quasi eine 1. Über die 3 schriftlichen Prüfungen dagegen weiß ich so gut wie nichts mehr. Nur, dass sie ebenso gut verlaufen waren. Meine schlechteste Note in den Prüfungen war eine 2+ im Bio. Okay, die in meinen Augen nicht ganz so interessante Pflanzenwelt wurde mir damals zum Verhängnis. Aber gut, in den Wochen vor den Prüfungen musste ich wie alle anderen auch aus Zeitgründen auf Lücke lernen. Größtenteils hat das ja gut geklappt und am Ende stand eine 1,3 auf meinem Abiturzeugnis. Eine saugute Note, über die ich mich damals dennoch geärgert habe. Denn hätte ich mich nach der Funny-Trennung nicht so hängen lassen, wäre eine 1,2 auf jeden Fall, locker aber auch eine 1,1 drin gewesen. Diesem ganzen Abiturkram liegt ja ein unnötig kompliziertes Berechnungsschema zugrunde. Alle Noten aller Fächer aus der 12. und 13. Klasse werden ja zusammengezählt, allerdings in unterschiedlichen Gewichtungen. Und wenn man damals in allen Fächern 15 Punkte, in Klammern, also eine 1+ gehabt hätte, dann hätte man die Maximalpunktzahl von 840 Punkten erreichen können. Heute sind das aus irgendeinem Grund 900 Punkte, die man maximal erreichen kann, aber am Schulsystem wird ja sowieso ständig herumgebastelt. So, und von jenen 840 Punkten hatte ich damals am Ende 733 Punkte zusammengesammelt. Trotz Liebeskummer und zeitweiser Lernverweigerung. Mit 734 Punkten, also nur einem verdammten Punkt mehr, hätte ich schon eine 1,2 als Abschlussnote erreicht. Fuck. So, und mit 736 Punkten hätte ich das zweitbeste Abi der Schule gehabt. Und mit 739 Punkten das beste. Es war also alles sauknapp damals. Der Platz an der Spitze war hart umkämpft. Und am Ende triumphierte der Direktor. Denn natürlich lobpreiste er in seiner Rede bei der Zeugnisausgabe nur die ersten beiden in der Abiturrangliste namentlich. Klar, macht man ja auch so. Man ehrt Gold und Silber und ignoriert Bronze. 22 Jahre später verstehe ich es aber. Der Direktor und ich, wir waren damals beide nicht erwachsen genug, um unseren Streit vor der Zeugnisübergabe aus dem Weg zu räumen. Und auch dieser Ärger über die 1,3, die auch eine 1,2 oder 1,1 hätte sein können, ist im Nachhinein affig. Denn mit meinem Abschluss und den später angesammelten Wartesemestern hätte ich im Herbst 2004 sowieso alles studieren können, was ich wollte. Aber damals war mir das eben wichtig. Und außerdem habe ich auch noch nie eine Frau getroffen, die ich toll fand und die dann aber nicht mit mir ins Bett wollte, weil ich nicht das beste Abi hatte. So gesehen nimmt der ganze Kram hier eigentlich viel zu viel mietfreien Wohnraum in meinem Gedächtnis ein. Aber gut, wenn wir wieder zurück zum Eigentlichen kommen. Wie gesagt, die Prüfungszeit ist in meiner Erinnerung ziemlich nebulös. Präsenter ist mir da noch der letzte Schultag und der Abend vor dem letzten Schultag, denn machen wir uns nichts vor, im Leben eines Schülers und einer Schülerin ist dieses Event der eigentliche krönende Abschluss der Schulzeit und nicht der Abiball, zu dem ich natürlich auch noch was sagen werde. Am letzten Schultag wird Schabernack getrieben. Statt Unterricht gibt's Konfetti, peinliche Spiele mit den LehrerInnen, Live-Musik und Männerballett in der Schulturnhalle. Die Schultüren bleiben verschlossen, die SchülerInnen aus den unteren Klassen werden mit Wasserpistolen nass gespritzt, Lehrer und Lehrerinnen Autos mit Klopapier eingewickelt, später ein hupender Autokorso durch Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow, inklusive Stau und voll aufgerissenen Autoradios. Das volle Programm eben. Das haben wir auch alles gemacht, wobei ich mich allerdings an die Nummer mit den Wasserpistolen nicht mehr erinnere, auch wenn mein guter alter Freund Ben felsenfest davon überzeugt ist, dass wir beide auf dem Vordach des Haupteingangs standen und vor allem kreischende Mädchen nass gemacht haben. Zu meiner Verteidigung kann ich aber sagen, dass ich damals total übermüdet und auch angetrunken war, denn ich hatte die Nacht durchgemacht. Und das kam so. Am Abend vor dem letzten Schultag treffen wir uns alle vor der Schule, um alles vorzubereiten. Die Turnhalle wird leergeräumt. Boxen, Instrumente, Mikrofone für die Show und die Live-Musik werden aufgebaut. Wir schmücken alles mit Luftschlangen, Ballons und Konfetti, denn es soll am nächsten Tag nicht nur alles nach großer Abschiedsparty aussehen, nein, wir wollen auch möglichst viel Dreck hinterlassen. Ums Aufräumen müssen wir uns nämlich nicht kümmern. Das ist ja der Deal am letzten Schultag. Aus demselben Grund besorgen wir uns auch den Masterschlüssel fürs Schulgebäude beim Hausmeister, den wir dafür in meiner romantisierenden Erinnerung mit einer Flasche guten Whisky bestochen haben. Wir haben dann alle Ein- und Ausgänge mit Schulbänken verbarrikadiert und abgeschlossen. Doppelt hält schließlich besser. In sämtlichen Klassenräumen, Fluren und Aufgängen haben wir Konfetti, Luftballons und Klopapier verteilt. Wir haben Computerkabel versteckt, Tasten in Tastaturen vertauscht, Inventar von A nach B geschleppt. Wie gesagt, wir wollten die größtmögliche Sauerei hinterlassen, ohne jetzt irgendwelche wirklich asozialen Dinge zu machen. Nebenbei glühen wir kräftig vor und hören laut Musik. Die Sommernacht ist heiß und als wir alle fertig sind, will eigentlich niemand so richtig nach Hause. So oft werden wir uns jetzt schließlich nicht mehr sehen. Da wir aber trotz aller gemeinschaftlicher Vorbereitung ein eher heterogener Haufen sind, zersplittern wir doch in die gewohnten Grüppchen und gehen alle unsere eigenen Wege. Ich gehöre zu einer Gruppe von bestimmt so 12, 15 Leuten, die alle zu Matze in den Garten wollen, um dort ein Lagerfeuer zu machen, Lagerfeuergitarre zu spielen und weiter zu trinken. Gut, wer ist jetzt eigentlich Matze? Er ist ein ähnlicher Fall wie Milton. Wir kannten uns lange und waren uns immer sympathisch, waren aber nie in derselben Klasse. Außer in dem einen Jahr in der 12. Da wurde die Freundschaft dann auch ein bisschen enger. Und dann gab es dann noch die letzte Klassenfahrt im Herbst 2001, in der Matze wie Milton eine größere Rolle gespielt hat und deshalb auch in der Bonusfolge ausreichend gewürdigt wird. Die Bonusfolge heißt Ummans Diaries auf Klassenfahrt mit M oder so ähnlich. Die Bonusfolge, ich habe es schon mal angekündigt, wird am Ende dieser Trilogie über das Jahr 2002 erscheinen. Matze ist super und er ist Bassist. Heute macht er das sogar beruflich. Matze war eigentlich immer richtig, richtig gut mit Ronny befreundet. Ronny, der ja zu der Zeit gerade Schlagzeuger in meiner Band war. Mit Matze wiederum war ich aber nie in einer gemeinsamen Band. Wir standen allerdings zweimal zusammen auf der Bühne und haben Musik gemacht. Dazu komme ich aber gleich noch. Okay, so viel zu Matze. Wir gehen also zu ihm, beziehungsweise zu dem Schrebergarten seiner Eltern. Ich glaube aus dem einzigen Grund, weil er in Schulnähe ist. Und Fanny ist übrigens an dem Abend nicht dabei. Unsere letzten Schultage verlaufen nämlich parallel und auch sie muss heute Abend an ihrer Schule alles vorbereiten. Wir machen also Lagerfeuer und spielen ein bisschen Gitarre. In erster Linie aber erzählen wir uns Geschichten aus der Schulzeit. Wir räumen mit Gerüchten auf, wir verraten letzte Geheimnisse. Wir sind irgendwie wehmütig und durstig. Ich weiß noch, dass Milton da war und Ronny. auch einige Mädels, Monika aber nicht, glaube ich. Stattdessen aber Anja, und mit ihr bin ich dann am Ende wach geblieben, als alle anderen zum Pennen nach Hause gefahren sind oder sich in die kleine Gartenhütte von Matze verzogen hatten. An diese Nacht mit Anja habe ich mehr Erinnerungen als an den letzten Urlaub mit Fanny. Und auch heute noch denke ich immer wieder mal an diese Nacht zurück. Nicht, weil ich mal wieder mit einem Mädel rumknutschen wollte oder rumgeknutscht habe oder so. Nein, weil das alles so unerwartet kam. Weil ich in dieser Nacht das erste und letzte Mal während der gesamten Schulzeit mit Anja geredet habe, denn wir beide hätten nicht unterschiedlicher sein können. Ich, der Dreadlock-tragende Punkrocker, sie, das hibbelige Raver-Girl mit langen, blondierten Rasterzöpfen, Steißbein-Tattoo und Piercings an Augenbraue, Nase und mittig unter der Unterlippe. Im Grunde war sie typmäßig wie Silvia vom Vierer, nur hübscher und nicht lesbisch. Und doch ist da damals keinerlei sexuelle Spannung zwischen uns. Es ist eher ein Treffen zweier verlorener Seelen, die nicht schlafen gehen wollen, weil sie ratlos vor der Zukunft stehen. Zwar mit einigen verwegenen Plänen im Gepäck, aber nicht wissend, ob und wie sie diese Pläne jemals in die Tat umsetzen sollen. In dieser Nacht erzählen wir uns beide unser ganzes Leben, was wir eigentlich so gemacht haben, während wir in der Schule immer aneinander vorbeigehuscht sind, ohne uns jemals wirklich wahrzunehmen. Weil sie denkt, dass ich ein anstrengender, möchte gern lustiger Dummschwätzer bin und weil ich denke, dass sie eine oberflächliche, langweilige Partymaus ist. Dabei könnte beides nicht unwahrer sein. Wir erzählen uns, was wir nach der Schule vorhaben. Ich will Rockstar werden, sie nach Hamburg ziehen und dann mal gucken. Irgendwas studieren halt. Und tatsächlich, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, tatsächlich sehe ich Anja Jahre später in einer Hamburger U-Bahn-Station auf einem gegenüberliegenden Bahnsteig sitzen, mit riesigen Kopfhörern auf den Ohren und in einem Buch versunken. Ich überlege damals, ob ich nicht schnell rüber zu ihr sollte, um mal kurz Hallo zu sagen, aber dann würde ich die nächste U-Bahn verpassen und überhaupt, ich bin ja eh schon zu spät für meine Verabredung mit Katharina, die ich damals zu der Zeit date. Also lasse ich es sein und frage mich spätestens seitdem immer wieder, Anja und ich, warum sind wir eigentlich nicht befreundet? Denn wir beide verabschieden uns nach unserer durcherzählten Nacht mit einer langen Umarmung voneinander und bedauern es wirklich, dass wir vorher nie ein Wort miteinander gewechselt haben, weil dieses Gespräch gerade so gut war. Eines dieser Gespräche, an das man sich noch Jahrzehnte später erinnert. Nicht mehr so sehr an den genauen Inhalt, sondern eher an das Gefühl, das man damals hatte, als man einer Person gegenüber saß, die einen wirklich verstanden hat. Eine Person, die vielleicht ja sogar eine Seelenverwandte ist, so absurd sich das nach einer Nacht vielleicht anhört. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich einen guten Vergleich. Anja und ich, das war wie Ethan Hawke und Julie Delpy in Before Sunrise, ohne das ganze Geflirte. Am letzten Schultag selbst verschwindet Anja in der Menge, während ich auf dem Vordach mit einer Wasserpistole um mich herumschieße und später in der Turnhalle durchs Showprogramm moderiere. Die peinlichen Spiele mit den LehrerInnen müssen ja ebenso angekündigt werden wie die Tanz- und Musik-Acts. Aber das liegt mir ja im Blut. Und das Publikum ist wie Wachs in meinen Händen. Ein gutes Gefühl. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich mit den Schmutzengeln dort in der Turnhalle aufgetreten wäre. Ich glaube, weil Patrick an dem Tag nicht da war, krank vielleicht. Oder er war auf Exkursion oder sogar Klassenfahrt, weil er ist ja exakt 363 Tage jünger als ich und ging damals noch in die 12. Klasse, als ich meinen letzten Schultag hatte. Ich erinnere mich aber, dass ich mit den Leuten aus meinem Musikkurs zwei Nummern performt habe. Einmal Twist and Shout in der Beatles-Version. Farin Urlaubs Abschiedslied von seiner ersten Soloplatte. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich morgen nach mir bin. Beide Lieder hatten wir die Monate zuvor während des Unterrichts eingeprobt, denn in der 13. Klasse waren eigentlich nur noch Musiker und zwei, drei, vier verirrte Seelen im Musikunterricht eingeschrieben. Die anderen hatten entweder Kunst gewählt oder beides, also Musik und Kunst, abgewählt. Wir Musiknerds waren also fürs letzte Schuljahr größtenteils unter uns. Und unser damaliger Musiklehrer fand das natürlich toll. Er hatte ein elektronisches Schlagzeug besorgt, Milton und ich hatten Verstärker und E-Gitarren angeschleppt, Matze seinen E-Bass und Verstärker und der Rest hat E-Schlagzeug, Percussion oder Gesang gemacht. Und es gab noch eine Mitschülerin, die Klavier gespielt hat. Diese Mitschülerin hieß Monika. So kommt es dann, dass sie am letzten Schultag Farin-Urlaubs Abschiedslied mit mir im Duett singt. Ich habe angefangen mit...
Gestern Nacht lag ich noch wach, hab darüber nachgedacht, warum man das, was man am liebsten tut, so selten einfach macht.
Und Monika dann?
Ich wollte immer weg von hier, obwohl ich dich so mag. Ich träume von der weiten Welt, so ziemlich jeden Tag.
Zusammen haben wir dann gesungen.
Ich hatte immer Angst davor, mir selber zu gestehen, dass es nur eine Lösung gibt, ich muss jetzt endlich gehen.
Und alle zusammen, Refrain.
Ich weiß nicht, was ich will, ich weiß auch nicht, wohin. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich morgen noch hier bin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, egal was auch geschieht. Ich werde an dich denken. Dies ist mein Abschiedslied.
Ich meine, wow, passender hätte ein Lied nach der ganzen Vorgeschichte mit Monika nicht sein können, oder? Mit Farin Urlaubs Abschiedslied endete dann auch das Programm. Ein letzter Blick in die Turnhalle, ab ins Auto, hupender Korso durch die Tätower Innenstadt, irgendwann dann zu Hause sein, ins Bett fallen, bis zum nächsten Morgen durchschlafen und dann anfangen, ganz intensiv fürs Abi zu lernen. Und zwischen den Prüfungen im elterlichen Garten auf der Hollywood-Schaukel chillen, denn der Sommer 2002 war ein guter, heißer Sommer. Nebenbei lief auch noch die Fußball-WM in Japan und Südkorea, deren Spiele in Deutschland meist in den frühen Morgenstunden und am Vormittag liefen. Perfekt für einen Abiturienten wie mich. Ach, und ein Highlight gab es in diesem letzten Schulsommer noch, bevor der große, lange Rest des Erwachsenenlebens begann. Die Ärzte spielen auf dem Marianenplatz in Berlin-Kreuzberg für 7 € pro Ticket und performten 3 Stunden lang die Highlights aus 20 Jahren Bandgeschichte. Unter den 35.000 Zuschauenden befanden sich damals auch Fanny, Moritz, Susi, Milton, Paulina, Matze, Lena und. So ziemlich alle, die irgendwann mal in den Folgen aus meiner Schulzeit namentlich erwähnt wurden. Denn 3 Stunden Ärzte Open Air in Kreuzberg für 7 €, das ließ sich niemand in meiner Gang entgehen. Ich natürlich auch nicht. Wenn du nicht im Mittelpunkt stehst, bist du nicht du selbst. Du bist ziemlich lustig, aber auch sensibel. Ich glaube, keinen anderen Menschen wie dich zu kennen. Halb Genie, halb Wahnsinniger. Komischer, von sich selbst überzeugter Künstler. Obwohl wir uns nicht kennen, hast du unser Schulleben zum Beispiel mit deinen Songs oft bereichert. Deine Haare könntest du dir zwar mal wieder waschen oder kämmen, aber ich mag dich trotzdem. Ich schwanke zwischen mögen und nicht mögen, aber eigentlich kann er ganz in Ordnung sein, dieser Freak. Mittelpunktliebend, aber man sollte sich mal überlegen, ob es das wert ist, sich so peinlich zu machen. Egozentrischer Selbstdarsteller. Du bist total talentiert, aber machst dir mit deiner Art, die Menschen auszuwählen, manchmal viele Feinde. Doch das liebst du ja. Oh Patrick, bin sehr froh, dich meinen besten Freund nennen zu können. Ich werde die vielen Gespräche, vor allem Telefonate, nie vergessen. Du weißt schon. Bei uns beiden stelle ich mir gerne die Was-wäre-wenn-Frage, aber so ist es sicher besser. Ich mag dich. Mit dir kann man lachen und weinen. Ich hoffe, dich nie missen zu müssen in meinem Leben, denn auch du bist ein bisschen verrückt wie ich. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus meiner Kommentarseite im Abi-Buch. Mir wurde damals nicht nur die zweifelhafte Ehre zuteil, die insgesamt meisten Kommentare im Jahrgang erhalten zu haben, nein, auch inhaltlich war es äußerst divers, was meine Mitschüler und Mitschülerinnen am Ende der Schulzeit über mich dachten. Das Abi-Buch war damals ein großes Ding. Der Abi-Ball und die Zeugnisübergabe waren ja singuläre Ereignisse, aber so ein Buch, das ist ja für die Ewigkeit. Jeder von uns bekam damals eine Seite zur freien Gestaltung und eine Kommentarseite, auf der sich die MitschülerInnen, wenn sie wollten, mit ihren Gedanken über die betreffende Person verewigen konnten. Wie gerade erwähnt, wurde ich zwiespältig gesehen. Ich hatte zum einen eine Menge Freunde und Bekannte, teilweise sogar in den Klassenstufen über und unter mir. Ja, ich hatte etwa eine spezielle Gruppe, mit der ich immer Mittagessen ging. Ich hatte Leute, mit denen ich nur in Freistunden abhing. Manche sah ich nur in der Raucherecke, mit manchen machte ich Musik und sonst nichts, mit anderen spielte ich Theater und sonst nichts und so weiter. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich echt mit vielen Leuten abgehangen in der Schule, zu den unterschiedlichsten Anlässen. Ich habe es immer vermieden, nur einen festen Freundeskreis zu haben, sozusagen. Und dann gab es da natürlich auch viele Mitschüler, zu denen ich ein neutrales Nicht-Verhältnis pflegte und sie zu mir. Das waren zum Beispiel so ziemlich alle IT-Nerds, wobei das aus heutiger Sicht natürlich dumm war, denn einige von denen hatten schon Bitcoins in der Wallet, als die ganzen Startup-Affen noch nicht mal das Wort Blockchain gehört hatten. Naja. Und dann gab es da zum anderen natürlich noch eine kleine Gruppe wechselnder Personen, die mich genauso kacke fand wie ich sie. Und das haben wir uns auch immer wieder gegenseitig wissen lassen. Ich habe dafür meistens Lieder und andere öffentliche Auftritte genutzt, während die anderen sich eben auf meiner Abiturbuchseite verewigt haben. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch Glück. Die schlimmste Beleidigung auf meiner Seite ist Hampelmann oder Freak. Bei anderen Leuten stehen teilweise viel unangenehmere Sachen. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ich mich auf den Seiten meiner Mitschüler und Mitschülerinnen auch nicht immer mit Ruhm bekleckert habe. Ich frage mich zum Beispiel heute noch, welcher Teufel mich dazu getrieben hat, eine Mitschülerin als Nymphomanin zu bezeichnen. Und dann war es auch noch ein verunglückter Scherz. Fuck. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Mitschülerin will das Buch 2 Jahrzehnte später ihrem Kind zeigen. Mama, was ist eine Nymphomanin? Es tut mir leid. Das war komplett sinnlos und unnötig, wie so vieles damals. Und so endet meine 13-jährige Schulzeit ganz offiziell am Vormittag des 29. Juni im Augustinum Kleinmachnow. Das ist der Ort der Zeugnisübergabe. Der Direktor vermeidet es erfolgreich, meinen Namen in den Mund zu nehmen und meine Eltern sitzen stolz wie Eltern nun mal sind im Publikum und halten alles mit einer Videokamera fest. Ich bekomme das lange Zeit nicht mit und falle aus allen Wolken, als sie mir erzählen, dass diese Videokamera mein Geschenk zum bestandenen Abitur ist. Ich falle ihnen überglücklich um den Hals. Eine eigene Videokamera, wow! Jetzt kann ich endlich Videos für die Schmutzengel-Lieder drehen oder Live-Auftritte mitfilmen lassen oder Kurzfilme drehen, um mich bei einer Filmakademie zu bewerben, um später ein berühmter Regisseur zu werden. Wow, 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 wow. So viele Möglichkeiten. Was für ein tolles Geschenk. Und wie bedanke ich mich? Indem ich meinen Eltern verbiete, abends mit mir zum Abiball zu kommen. Hä? Bitte was? Meine Eltern schenken mir also eine Videokamera und ich gebe den Rebell im Westentaschenformat. Ja, ich bin so richtig Anti-Abiball, gehe aber natürlich trotzdem hin. Alleine. Am Ende bin ich der einzige Idiot, der da ohne Eltern und Geschwister aufkreuzt. Und auch ohne Fanny. Ihr Abiball hat zwar einen Tag zuvor stattgefunden, aber ich war weder auf ihrem, noch war sie damals auf meinem Abiball. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass sie nicht dabei ist, denn ich bin ja ein Rebell und werfe mich auch nicht wie die anderen Leute aus meiner Klassenstufe in Schale. Statt Anzug und Fliege trage ich eine beigefarbene Korthose, rote Chucks und ein olivgrünes T-Shirt mit rotem Stern. Viva la Revolution quasi. Auf dem Kopf habe ich strubbelige Dreadlocks und gepierst bin ich zu diesem Zeitpunkt auch. Ich habe ganz Punkrock-mäßig einen Ring seitlich in der Unterlippe stecken. In meiner ganzen Aufmachung hätte ich nicht deplatzierter wirken können, als ich am Abend des 29. Juni auf der Trabrennbahn Mariendorf zum Abiball antanze. Ich muss aber dazu sagen, dass meine Eltern damals schon Wochen vorher wussten, dass ich alleine zum Abiball gehen würde, denn man musste sich ja im Vorfeld Eintrittskarten für den Abend besorgen. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Gespräch mit meinen Eltern verlaufen ist, ob sie offen enttäuscht waren oder es eher still enttäuscht hingenommen haben. Aber im Nachhinein dann, als ich irgendwann wieder bei klarem Verstand war, habe ich mich vielfach entschuldigt. Denn ich habe nicht nur meiner Familie einen schönen Abend zum Schulabschluss verweigert, sondern auch mir selbst. Als mein Bruder dann 4 Jahre später seinen eigenen Abiball feierte und ich mitkommen durfte, war das quasi meine persönliche Wiedergutmachung. Damals ist sogar Katharina dabei gewesen und ist mit mir Dirty Dancing mäßig übers Parkett gewirbelt. Und das war einer der schönsten Abende, die ich jemals erlebt habe. Ganz anders also als mein eigener Abiball. Wie gesagt, ich tauche da im Kommunisten-Hippie-Punk-Look auf und werde schräg angeschaut. Vor allen Dingen von den Eltern. Die Leute aus meinem Jahrgang und die geladenen LehrerInnen kannten mich ja schon und wussten, dass ich hin und wieder aus der Reihe tanze. Statt meiner Eltern habe ich Patrick und Ronny mitgenommen, denn wir werden gegen Mitternacht ein dreiviertelstündiges Set unserer besten Lieder spielen. Das war vorher so abgesprochen, dass wir quasi den Rausschmeißer für die Eltern geben, denn es wird laut und wild werden. Und danach werden wir dann unter uns bleiben und ein letztes Mal bis zum Morgengrauen feiern, bis sich dann die Wege für immer trennen. So lautet jedenfalls der Plan, aber am Ende kommt natürlich mal wieder alles anders, aber der Reihe nach. Das Innere der Trabrennbahn ist festlich geschmückt. Wir sind ungefähr 200, 250 Leute, vielleicht sogar 300. Es gibt ein riesiges Buffet, eine offene Bar und einen DJ, der 94.3 RS2 Musik spielt. Also eher Elternmusik, weshalb er den ganzen Abend einen schweren Stand haben wird. Nicht nur bei mir. Keine Ahnung, wer damals verantwortlich für die Partyplanung war, aber DJ Horst, oder wie er hieß, war ein Griff ins Klo. Er schafft es den ganzen Abend auch nie so richtig, die Party in Schwung zu bringen. Hin und wieder wird zwar mal kurz getanzt, aber selbst die lahmste Feier, die ich jemals im Verwandtenkreis erlebt habe, hatte mehr Schwung als dieses Trauerspiel. Es ist eine Rumsitz- und Laberparty, ein Treffen im Häkelclub. Ich übertreibe nicht. Nur ein kleines bisschen vielleicht. Ich hänge die meiste Zeit mit Patrick und Ronny an der Bar herum. Irgendwie bin ich in Lästerlaune und beschwere mich immer wieder bei meinen Bandkollegen, dass mich der Partyfotograf links liegen lässt, obwohl natürlich klar ist, dass ich jedes Erinnerungsfoto versauen werde, so wie ich aussehe. Für Ronny ist der Abend ein emotionaler Drahtseilakt. Er ist sitzen geblieben und muss die 13. Klasse noch einmal wiederholen. Wir anderen dagegen haben es geschafft. Wir feiern und trinken und tanzen, in Klammern ein bisschen. Seine damalige Freundin ist auch da. Sie hat auch das Abitur geschafft und feiert und trinkt und tanzt, in Klammern ein bisschen. Lange wird die Beziehung dann nicht mehr halten. Und ein Jahr später, als der nächste Jahrgang sein Abiball feiert, ist Ronny wieder nicht unter den Glücklichen, die es geschafft haben. Noch einmal will er es aber nicht versuchen. Er verlässt die Schule, jobbt Vollzeit an der Tankstelle und fängt an, die Welt als eine riesige schwarze Wolke zu sehen, die nur um seinen Kopf herumschwebt. Ich bekomme das alles nur am Rande mit, denn ich bin damals schon kein guter Freund mehr. Und auch an diesem Abend hier habe ich nur Augen und Ohren für mein misanthropisches Ich. Ich weiß nicht einmal, warum ich so anti bin. Wirklich. Nicht ein einziges Mal kommt mir der Gedanke, ups, du hast dich da in irgendwas verrannt, Patrick. Fahr mal lieber nochmal schnell nach Hause, zieh dir was Vernünftiges an und werd verdammt nochmal locker. Das ist hier die letzte Party mit deinen Homies von der Schule. Genieß es doch einfach, du Idiot. Neben den Schmutzengeln sollen an diesem Abend auch noch 2 andere Musikacts für Unterhaltung sorgen. Den Auftakt macht mein Musikkurs, der den Auftritt vom letzten Schultag wiederholen will. Wir erinnern uns, Twist and Shout und Farin Urlaub. Erneut singe ich also mit Monika im Duett, dass wir beide in ein neues Leben aufbrechen müssen. Erneut knistert es zwischen uns. Erneut blicken wir uns viel zu lange in die Augen, ohne dass etwas passiert. Der Applaus ist groß. Monikas Eltern verziehen das Gesicht, denn sie finden diese ganze Performance befremdlich. Ihre Tochter und der ungepflegte Punk, die sich gegenseitig auf der Bühne blickficken? Wenn die wüssten, dass ich nachher noch mit den Schmutzengeln ein neues, ein anzügliches Lied über Monika spielen werde. Aber dazu komme ich gleich noch. DJ Kai-Uwe übernimmt wieder und denkt, er sei Kanye West. Die Tanzfläche leert sich, Zeit für eine weitere Runde Essen, Trinken, Quatschen. Eine Stunde später ist Zeit für den zweiten Musikakt. Es ist eine Band, deren Namen ich überhöre und die Coverversion Hochzeitsmusik Oldies spielt. Natürlich lästere ich über diese Band lautstark, denn da vor mir auf der kleinen Bühne stehen Daniel, André und Flo, meine alten Schmutzengel-Homies. Sie haben sich einen neuen Sänger besorgt, einen langhaarigen Spacko, der eine Stimme wie Teflon hat. Ich meine, die anderen drei haben ja Ende 2000 mit mir Schluss gemacht, weil sie kommerziellere Musik machen wollten. Musik für Geburtstage, Hochzeiten und Dorffeste. Deshalb hätte mich dieser Auftritt eigentlich nicht überraschen dürfen, aber ganz ehrlich, ich bin erschüttert. Ich sehe das neue Bandprojekt der anderen zum ersten Mal und schäme mich. Wo ist der Punkrock? Wo ist der Metal? Naja, richtig lang hält diese Band dann auch nicht. Wegen Bund, Zivildienst und Studium zerstreuen sich die vier in alle Himmelsrichtungen. Und im Sommer 2018 finden dann ja zumindest Flo, André und ich wieder zueinander und lassen die Schmutzengel erneut aufleben. Aber das ist eine Geschichte für die noch nicht veröffentlichte 2019er Folge. Auch wenn ich, der 19-jährige Patrick, die andere Band verachte, muss ich doch neidlos anerkennen, dass sie die Leute ins Tanzen bringt. Da kann sich DJ Günther, oder wie der heißt, eine Scheibe von abschneiden. Der übernimmt dann auch quasi das tanzende Publikum und schafft es dieses Mal zumindest ein paar Leute in Tanzlaune zu halten. Das wiederum scheint ihm zu Kopf zu steigen, denn als es auf Mitternacht zugeht und Patrick, Ronny und ich uns für den Schmutzengel-Auftritt fertig machen, fragt er mich, was wir gleich für Lieder spielen werden. Ich antworte, unser eigenes Zeug, aber keine Bange, wir spielen heute nur Hits. Kalt, Hardy, der Psychopath, Punkrock, wie er im Buche steht. Wir werden diese Trauerveranstaltung hier gleich mal so richtig aufmischen. Sowas ungefähr sage ich. Und da zieht dieser Hinterhof-DJ doch tatsächlich eine Fresse und fragt, ob wir nicht später spielen wollen. Die Leute würden doch gerade alle tanzen. Ich blicke auf die Tanzfläche und zähle 12 Leute, wenn ich großzügig bin. Wenn das alle sind, dann sollte DJ Hans mal zum Augenarzt gehen. Wir spielen dann aber wie vorher vereinbart los. Die Tanzfläche leert sich erstmal. Die ersten Eltern nehmen Reis aus, aber beim dritten Lied haben wir zumindest die uns wohlgesonnenen MitschülerInnen auf die Tanzfläche zurückgeholt. Was für ein beknackter Satz. Also beim dritten Lied sind dann die Leute gekommen, die uns gemocht haben. Und auch die Hälfte der Eltern schaut sich das Schauspiel interessiert an und klatscht artig Beifall. Bei Lied 4 kündige ich den neuen Song an. Ich sage, dass ich ihn für Monika geschrieben habe. Moni erscheint auf der Tanzfläche bereit, richtig abzugehen. Also Augen zu und durch, Patrick. Das ist übrigens André, der da Rock'n'Roll brüllt.
Selbst in aller größten Loserhead.
Ja, die Soundqualität ist nicht so gut, ich weiß. Die Audiospur stammt von einem Videomitschnitt, denn ich hatte damals meine neue Kamera einem Mitschüler in die Hand gedrückt und gesagt, dass er den Auftritt mitfilmen soll. Besser als nichts, aber den Text versteht man nicht so gut. Deshalb hier nochmal in verständlich.
Die gute Fee trägt Raben, schwarzes Haar, eine rosa-rote Krone und ne Zauberstab. Die gute Fee ist heimlich Punk. Die gute Fee hat einen stressigen Tag. Die gute Fee ist heiß und clever. Die gute Fee ist engelsgleich. Die Medizin gegen meine Depressionen. Das Verlieben war sehr leicht. Es ist schon seltsam, wie man von einem Extrem ins andere fällt. Es ist schon seltsam, dass man sich selbst für den allergrößten Loser hält. Dip, 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 dip. Die gute Fee steht nackig vor mir. Dip, 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 dip. Ich träume eine Nacht von ihr.
Und dann kommt kurz dieses Zwischenspiel, bevor es in die nächste Strophe geht.
Die Nacht war schön, doch schnell vorbei. Am nächsten Morgen war ich ganz allein in meinem Bett. Es war ganz leer, der Abschied von der guten Fee viel schwer.
An dieser Stelle muss ich sagen, ich nehme da Bezug auf eine Begebenheit bei der letzten Klassenfahrt im Herbst 2001. Das ist die Klassenfahrt, über die es eine Bonusfolge gibt. Und da löse ich auf, was das für so eine Nacht war. Aber ich dachte mir, ich lasse es fürs Lied bewusst doppeldeutig.
Schließe ich die Augen, rieche ich ihr Haar und hab den Geschmack ihrer Lippen im Ohr. Das Ganze ergibt zwar keinen Sinn, doch in der Nacht stell ich mir alles mit ihr vor. Es ist schon seltsam, wie man von einem Extrem ins andere fällt. Es ist schon seltsam, dass man sich selbst für den allergrößten Loser hält. Dip, dip, dip. Steht nackig vor mir. Dip, 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 dip. Ich träume nur noch von ihr.
Und dann kommt Solo und dann die Bridge.
Die gute Fee rennt weg von mir, denn sie hat Angst, Angst vor mir. Und die Furcht, dass mein Gesicht ein falsches war.
Hier wollte ich betonen, poetisch sein.
Doch die ganze Scheiße war verblüffend echt. Ich bin noch kein Teufel und behandle sie auch niemals schlecht. Dip, 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 dip. Die gute Fee steht nackig vor mir. Dip, 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 dip. Ich träume nur noch von ihr. Wollen ist sie meine Traumfrau. Dip, 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 dip. Sie hat mir den Verstand geraubt. Da, 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 da.
Genau. Applaus und eine Mischung aus irritierten Blicken aus der Familienecke Monikas und geschmeichelt peinlich berührte Blicke von Monika selbst. Nun, die gute Fee steht nackig vor mir. Das ist natürlich schon eine Ansage, so vor allen Leuten. Und vor ihren Eltern, die mich eh nicht leiden können, und ihren Schwestern. Daniel, der Ex-Schmutzengel und Ex-Freund von Monika, ist angefressen. Obwohl zwischen beiden, also Moni und Daniel, schon länger Schluss ist, fragt er sich, lief da was bei der ominösen Klassenfahrt? In Klammern, unbedingt die nächste Bonusfolge anhören. Klären lässt sich das alles in diesem Moment nicht, denn wir spielen das nächste Lied. Schmutzengel. Das habe ich hier im Podcast auch schon mal angespielt. Engelsgleich kommst du herangeschleicht, schmutzbeschmiert wie ein wildes Tier. Ihr erinnert euch? Genau. Das Lied ist ein knackiger, zweiminütiger Punkrock-Kracher, bei dem ich am Ende laut Stopp schreie. Dann gibt es eine Mini-Verschnaufpause und ich zähle das nächste Lied ein. Es heißt Hardy. 1, 2, 3. Aber so weit komme ich gar nicht, denn als ich Stopp brülle, dreht uns DJ Olaf doch tatsächlich den Sound ab. Er reißt den Lautstärkepegler an seinem Mischpult hoch und spielt ABBA, Dancing Queen. Ich also so, Hardy, 1, 2, 3, 4, plink, plink, plink. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Patrick, Ronny, die Fans vor der Tanzfläche sind genauso irritiert wie ich. Was bitte soll denn das? Wir sind gerade mitten im Set, also haben 20 Minuten von 45 gespielt und DJ Silbereisen dreht uns den Saft ab. Ich trete den Mikrofonständer um und laufe mit erhobener Gitarre, als wäre sie ein Baseballschläger, auf den DJ zu, der neben der Bühne vor seinem DJ-Pult steht. Ein paar Mitschüler gehen dazwischen. Horst Günther Olaf behauptet, ich hätte doch gerade Stopp gesagt. Deshalb dachte er, er kann jetzt wieder seine größten Hits des letzten Jahrtausends spielen. Also ein Missverständnis in seinen Augen. Doch die Stimmung ist hin. Ich mag nicht mehr. Ich bin auf 180, fühle mich in meiner Anti-Stimmung bestätigt. Was für eine Scheißparty hier. Es dauert, bis ich mich wieder beruhigt habe. Ich trinke mir richtig einen an und lalle meinen alten Klassenlehrer voll, den ich zwischen der 9. und 11. hatte. Er bietet mir das Du an und ich sage ihm, dass ich seine Tochter mal zeitweise scharf fand. Zum Glück versteht er mich nicht. Take That's Never Forget dröhnt aus den Boxen und die Mädels rasten geradeaus. Also kippen wir kurze, der Lehrer und ich, und er meint, dass aus mir mal was Großes wird. Da ist er sich ganz sicher. Naja, was man halt so am Ende der Schulzeit sagt. 21 Jahre später sehen wir uns durch Zufall auf dem Sommerfest meiner alten Schule wieder. Es dauert ein paar Minuten, bis sich der Lehrer erinnert, wer ich bin. Immerhin hat er sich erinnert, aber nachgefragt, ob aus mir was Großes geworden ist, hat er nicht. Im Morgengrauen fährt mich Ronny nach Hause. Er ist als einziger nüchtern geblieben. Ich falle ins Bett, schlafe bis Sonntagmittag. Meinen Eltern erzähle ich nicht groß vom Abiball. Auch zu Fanny sage ich später nur, ja, war ganz nett. Mein verspätetes Frühstück besteht aus Grillfleisch und eiskaltem Bier, denn das WM-Finale steht an und meine Eltern haben Freunde und Nachbarn in den Garten eingeladen. Deutschland gegen Brasilien, beziehungsweise Ronaldo, der Dicke mit der Unfrisur, gegen Oliver Kahn, den Beißer. Am Ende heißt es 2:0 für Brasilien und ich bin traurig. Ein Tag später, am Montag, fängt mein Zivildienst an. Ab zum Diako, so haben wir damals zum evangelischen Diakonissenhaus in Teltow gesagt. Hier werde ich die nächsten 10 Monate bis zum 30. April 2003 in einer Wäscherei mit Menschen arbeiten, die vor allem geistige Behinderungen haben. Beziehungsweise ich werde für die Wäscherei den Fahrdienst übernehmen. Ja, und das ist doch hier eine gute Stelle, um nochmal die Schere anzusetzen. Teil 2 endet hier und Teil 3, die letzte Folge übers lange, 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 lange Jahr 2002, folgt in einer Woche. In jener Episode erzähle ich dann vom Zivildienst, vom 40. Geburtstag meiner Mutter, der für die meisten Gäste im Krankenhaus endete, dem letzten großen Live-Auftritt der Schmutzengel und was ich damals eigentlich mit dem oft angeteasten Dreadlocks-Freundeskreis getrieben habe. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es um den Abschluss von 2002 geht. Bis dahin, macht's gut.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Das ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 2000.
das Jahr meines Lebens. Schalalala.
Das Jahr meines Lebens. So heißt der Podcast, bei dem ihr eingeschaltet habt.
Denn wie ich schon im Intro erzählt habe, nehme ich die Folge heute allein auf.
Und ich weiß, dass ich total Spaß hatte mit dem ersten Videodreh.
Typisch Teenager eben. Einmal gebumst und schon halte ich mich für Osho.
2020, 2021, dann sind wir fertig. Noch ein Jahr machen wir nicht.
Doch, dies ist das Jahr meines Lebens. Schalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
Durchlebten und nur noch ein ferner Schein.
die Hand.
Bye.